dessen, was verbindet. Der Bossart Expert Talk.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Bossart Expert Talk mit Julia Schüle
und Tobias Engelberg. Ich freue mich, dass Sie uns wieder in die Welt der Verbindungstechnik folgen.
Jeden ersten Donnerstag eines Monats laden wir dazu eine Expertin
oder einen Experten
oder gleich zwei ein, die uns in ihrem speziellen Fachgebiet viel Wissenswertes und Spannendes zu erzählen haben. Uns geht es dabei vor allem darum zu erfahren, wo drückt der Schuh, an was sollte man denken oder auch welche Tipps und Lösungen es gibt und wie man diese clever umsetzen kann.
Heute zu Gast ist Matthias Donner, Senior Expert Engineer für Niettechnik. Ist schon 29 Jahre bei Bossart dabei und ist somit ein Urgestein. Kai Brenning, Business Developer, auch bei Niettechnik, ist 4 Jahre bei Bossart dabei, aber hat schon 20 Jahre Niettechnik-Erfahrung, deswegen überhaupt nicht zu unterschätzen. Und gemeinsam haben sie um die 40 Jahre Niet-Erfahrung. Willkommen. Hallo.
Hallo zusammen.
Ja, herzlich willkommen. Und aufgrund eurer Jobbeschreibung wird es wahrscheinlich niemand mehr wundern, dass es heute um Niettechnik geht. Und ich hoffe, ich habe das richtig gesagt. Um was geht's dabei denn eigentlich?
Ja, wir wollen heute mal so ein bisschen den Need näher bringen, den Blind-Need. Also wir unterhalten uns über Blind-Need-Technik. Und der eigentliche Need, den gibt es schon seit 2700 vor Christus. Damals war es ein Voll-Need aus vollem Material, wurde von der einen Seite gesteckt, gehalten, von der anderen umgeformt. Dann gab es ab 1900 den Cup-Need, also quasi auch ein Voll-Need, der innen hohl war. Auch dort wieder zweiseitige Zugänglichkeit noch, auf der einen Seite gesteckt und gehalten, auf der anderen Seite umgeformt. Und 1934, ja, das war so die erste Variante des eigentlichen Blindneeds. Der Blindneed kommt eigentlich, um das auch nochmal zu erläutern, kommt eigentlich daher, dass man nur von einer Seite arbeitet und die andere Seite blind und verdeckt ist. Das bringt riesen Vorteile. Und dieser 1930er Need irgendwo, das war ein Sprengneed. Das heißt, man hat eine Sprengladung auf die blinde Seite gebracht, hat den Need ins Bohrungsloch gesetzt, von der Setzseite gehalten und dann explodierte die Sprengladung. Ja, hat funktioniert, hat teils funktioniert, war ein bisschen unsicherer Prozess. 1950 wurde dann was wesentlich Besseres entwickelt. Und zwar, das ist dann der eigentliche Blindneed, der Pop-Blindneed, der eben aus zwei Komponenten besteht, eben aus einer Hülse, einem Needdorn, und dies bringt erhebliche Vorteile. Beschreiben wir diesen Need jetzt mal ein bisschen weniger, also zwei Komponenten sagte ich schon. Das eine ist dieser Needdorn, Neednagel wird da auch in der Umgangssprache genannt. Der zeichnet sich im Wesentlichen durch zwei Sachen aus. Einmal, dass er quasi an der Hülsenseite so einen Needdorn-Kopf hat, der dann später die Hülse verformt. Und dann hat dieser Needdorn eben auch noch eine Kerbe, eine Sollbruchstelle, die dann reißt, wenn genügend Kraft irgendwo in die Verbindung eingebracht worden ist. Ja, also das zum Needdorn, zum eigentlichen Hohlneed oder zum eigentlichen Need, den man ja später dann sieht, ist noch zu sagen, ja, der hat eben einen Setzkopf. Der Setzkopf kann beschaffen sein aus dem Flachkopf, aus dem Großkopf, aus dem Senkkopf. Und wird eben in der Länge dann dementsprechend der Fügestärke angepasst. Ja.
Jetzt haben wir schon viel gehört zu Nieten.
Ja.
Mich interessiert jetzt gerade mal, wofür benutze ich es überhaupt?
Die typische Anwendung für Blindnieten sind Verbindungen von zwei Grundmaterialien, die unverlierbar zusammenzubringen, zu vernieten. So, dass man quasi nach dem Verarbeiten das ganze System nicht mehr kontrollieren muss, ob es einen Festsitz gibt. Denn durch den Dornbruch und die Umformung der Hülse werden beide Grundmaterialien zusammengezogen und somit gibt es einen Festsitz beider Materialien gegen Schär- und Zugfestigkeit.
Ja, also man kann eigentlich sagen, dauerhaft fest, einfach und schnell. Einfach und schnell bedeutet dann natürlich auch wieder Wirtschaftlichkeit. Aber man muss halt eben prüfen, irgendwo kann der Need eben in der entsprechenden Anwendung auch so eingesetzt werden. Oder auch welchen Need setzen wir ein? Ich habe eben den Pop-Need genannt, den Dean-Blind-Need, irgendwo wird er auch genannt. Es gibt 9 Blind-Need-Familien. Ja, und da wird es dann doch sehr trickreich, wann man welchen Need einsetzt.
Jetzt wissen wir, wie ein Need ausschaut. Wie wird ein Need überhaupt besetzt?
Ja, Okay, also das würde ich ganz kurz nochmal erklären. Vom Prinzip her, also grundsätzlich, was ist die Grundvoraussetzung? Wir brauchen erstmal ein Bohrungsloch oder zwei Bohrungslöcher in zwei Materialien. Wir brauchen idealerweise zwei harte Werkstoffe. Klar kann man auch in Sandwich und Kunststoff, aber grundsätzlich Bohrloch, hartes Material. Und dann hat man eine Setzseite. Dort steckt man den Niet mit seinem Körper so ins Bohrungsloch, dass dann der Setzkopf auf dem Material aufliegt. Und dann zieht man mit dem Werkzeug am Nietdorn und der Nietdornkopf arbeitet sich gegen die Hülse des Nietkörpers und formt dann diesen Schließkopf auf. Man zieht und zieht und zieht. Dafür gibt es verschiedene Werkzeuge. Ein Luftspalt wird eliminiert. Das Material wird mehr und mehr aneinander gepresst. Der Schließkopf wird immer größer und größer. Und irgendwann wird so viel Kraft in den Nietdorn eingebracht, dass es knallt und der Dorn reißt ab.
Jetzt haben wir gerade vom Kai gehört, Matthias, dass es verschiedene Werkzeuge gibt. Welche gibt es denn?
Genau, also blind nieten kann man nicht mit reiner Handkraft setzen. Da ist die Zugkraft einfach zu hoch dafür, die benötigt wird. Und um die Niethülse umformen zu können, benötigt es entweder pneumatische, hydropneumatische oder hydraulische Setzgeräte. Und auch diese Handsetzgeräte haben wir im Lieferprogramm. Wir nennen das auch System Cell. Also Sie bekommen nicht nur die Niete von uns oder die Verbindungselemente, sondern auch die Verarbeitungsgeräte, so dass jeder Kunde einen Ansprechpartner hat. Das ist ein sehr, sehr großer Vorteil und wertet auch nochmal die Qualität des Endproduktes auf.
Jetzt hast du gerade Handsetzgeräte angesprochen. Haben wir denn auch eine Möglichkeit, die automatisiert zu setzen, die Nieten?
Genau, das kommt darauf an, wie groß die Applikationen sind und wie viele Stückzahlen der Kunde auch einsetzt. Von einem Befestiger sind es unterschiedliche Abmessungen, kleinere Stückzahlen bevorzugen wir das Verarbeiten mit Handsetzgeräten, das manuelle Bestücken der Niet in das Handsetzgerät. Da gibt es zum einen die pneumatisch-hydropneumatischen Geräte, wo einfach der Stift angesaugt wird ins Mundstück. Es gibt aber auch mittlerweile flexiblere Handsetzgeräte, zum Beispiel Akkugeräte, die ohne Druckluftschlauch bedient werden können. Und steigen die Stückzahlen in der Anwendung, können wir auch halbautomatisierte Zuführsysteme oder sogar auch vollautomatische Systeme mit anbieten.
Wie ist das mit der Überwachung von dem Setzprozess, unabhängig vom Werkzeug?
Bei den Handsetzgeräten ist es so, wenn der Dorn bricht, das ist eigentlich das Zeichen, dass der Niet richtig gesetzt ist. Es gibt Möglichkeiten, den Setzprozess auf Kraft und Weg zu überwachen. Dazu haben wir smarte Tools, wo wir auch die Software bereitstellen, die programmiert werden können und nachträglich alle Setzungen abspeichern, wo auch die Maschine direkt dem Worker ein Feedback gibt, ob die Niet richtig gesetzt ist oder nicht.
Das heißt, ich kann auch klein anfangen und trotzdem einen sicheren Setzprozess gewährleisten.
Genau, so ist es. Man kann Step by Step die Prozessüberwachung ausbauen. Je mehr Daten man natürlich bei einer Applikation abfragt, desto mehr Fehler oder NIO-Setzungen können auch entstehen. Das obliegt natürlich dem Endkunden, wie exakt und genau er die Verarbeitung der Blindniete überprüft haben möchte.
Welche großen Vorteile hat die Niettechnik aus eurer Sicht noch? Eben hattet ihr schon Thema Wirtschaftlichkeit zum Beispiel einmal adressiert.
Ja, also ein Riesenvorteil ist einfach, ich kann verschiedene Werkstoffe miteinander verbinden. Ja, das gibt uns jetzt auch gerade die Möglichkeit in der E-Mobilität, wo wir dann eben auch oftmals irgendwo Metall und Kunststoffe haben, dort irgendwo unsere Nieten einzusetzen, also verschiedene Werkstoffe. Ich kann beschichtete Werkstoffe verbinden. Ich habe, und das ist ein riesen Vorteil, nur die einseitige Zugänglichkeit, ferner keine Temperaturbeeinflussungen, die beim Schweißen beispielsweise entstehen können und dann Verzug ergeben. Ja, also Nieten ist ein wirtschaftlicher Prozess. Er ist komplex in der eigentlichen Definition vom Niet, also komplex in der Auslegung, in der Verarbeitung aber wirklich einfach. Hierzu sind keine Facharbeiter notwendig. Und am Ende des Tages kann ich dann, wie wir eben gerade auch schon gehört haben, mögliche Fehler durch intelligente Setzgeräte, also Prozessüberwachungsgeräte, die Kurven lesen können, die Nieten zählen können. Hier kann ich dann Fehler dementsprechend auch detektieren lassen.
Du hast gerade einen Aspekt genannt, auf den würde ich gerne nochmal zurückkommen, weil das ist eigentlich ein häufiges Thema bei uns im Podcast. Kunststoffmaterialien, Leichtbau. So wie ich es jetzt eben verstanden habe, den Setzprozess, ist es ja so, ich ziehe den Neat Dawn durch die Hülse und dann verformt sich die Hülse im unteren Bereich und bildet eine Wulst und dann reißt irgendwann der Dorn ab. Wenn ich jetzt ein Kunststoffteil habe oder ein Kompositmaterial, dann ist das doch viel weicher gegebenenfalls als der Neat. Wie verhindere ich dann, dass jetzt das durch den Kunststoff durchreißt?
Ja. Also hier gibt es zwei, gegebenenfalls eigentlich drei Parameter, die man beeinflusst. Also als erstes muss man den richtigen Neat eben aus der Blindneat-Familie auswählen. Wir haben 9 mögliche Nieten da zur Auswahl. Das heißt, erste ist der DIN, sprich Pop-Blindneat. Dann haben wir einen Presslaschen-Blindneat, wir haben den Mehrbereichs-Blindneat, Magazin-Neat, Becher-Blindneat. Es gibt dann die hochfesten Nieten, einmal ausgeführt mit Wulst und einmal mit Konus. Und dann gibt es den Spreiz-Neat und dann in der Mitte eigentlich den sogenannten Sonder-Neat, der anwendungsspezifisch angepasst ist. Und wollen wir nun einen Neat irgendwo für Kunststoff haben, so muss ich erstmal einen hülsenfaltenden Neat aussuchen, damit ich nicht durchs Material ziehe, dass ich, auch wenn ich Kraft einbringe, auch eine möglichst große Kraft quasi im Setzkopf habe, damit dieses Material, der Plastik, nicht bricht. Dann ist der nächste Punkt, einen Neat so auszulegen, nicht zu viel Dornbruchlast in den Dorn zu bringen, das heißt ein bisschen mehr einzukerben an der Sollbruchstelle, dass er früher reißt. Und dann ist natürlich auch immer wieder so das Thema irgendwo, wie groß darf das Bohrungsloch eigentlich sein? Klar, im Stahl und wenn wir Meterware haben, man möchte einen Toleranzausgleich machen, dann macht man übergroße Bohrlöcher. Aber dieses wäre gerade im Falle des Kunststoffes sicherlich nicht geeignet, irgendwo hier zu sehr irgendwo in oberen Toleranzen zu gehen.
Ich fasse das nochmal kurz zusammen, nur dass ich es auch sicher verstanden habe. Ich ziehe den Dorn durch die Hülse durch und wenn ich jetzt mit Kunststoff was auslege, dann schaue ich, dass diese Wulst, die sich bildet, möglichst groß erstmal ist.
Korrekt? Ja.
Dann muss es ja auch noch ein Parameter geben, was eigentlich sagt, okay, wo entsteht diese Wulst? Ist das Klemmbereich?
Die Wulst entsteht, also da hat man auch mehrere Möglichkeiten. Also man kann einen Wulst beeinflussen durch einen gewissen Krimp, dass man den Neat dann einen gewissen Krimp mitgibt. Man kann den Neat in der Hülse auch härten. Das heißt, man will ab Material X einen entstehenden Wulst haben. Das heißt, man härtet da dann mehr und er bildet dann bei der eingebrachten Kraft über dem Setzmaterial im Kopf, bildet er dann aus.
Wichtig ist auch noch dabei, in Kunststoffe, in spröde Grundmaterialien, dass die Lochleibung ziemlich gering ist, dass also die Niethülse nicht zu sehr in das Grundmaterial, in die Lochleibung reingeht und dort große Kräfte ausführt, denn ansonsten passiert eine Delaminierung des Grundmaterials. Das ist ja zum Beispiel bei CFK-Grundmaterialien, wie wir es bei einem bayerischen Automobilhersteller in Serie auch gehabt haben, der Fall gewesen, dass einfach hier Lochleibung reduziert wird, einen schönen großen Schließkopf, damit einfach die Flächenpressung auch reduziert ist und somit die Prozesssicherheit beim Setzen gewährleistet ist.
Welche Herausforderungen gibt es denn noch in der Auslegung?
Also was besonders wichtig ist und was beachtet werden muss, ist letzten Endes, der Konstrukteur sieht dann immer Kräfte, Scherkräfte vom Neat im Datenblatt. Er sieht Zugkräfte vom Neat im Datenblatt. Und hier müssen wir ganz eindeutig nochmal den Sachverhalt irgendwo darlegen. Wie groß sind die Kräfte eigentlich, die ich mit dem Neat übertrage? Ja, die hängen ganz im Wesentlichen davon ab, wie eigentlich meine Anwendung aufgebaut worden ist. In den Datenblättern handelt es sich um DIN-Versuche für Share- und Zug und DIN-Kräfte für Share- und Zugversuche. Die sind so aufgebaut, dass Material A gleich Material B ist und dass dementsprechend irgendwo nach den einzelnen Durchmessern des Neats dann eben auch Materialstärken gewählt werden. Da entstehen jetzt gewisse Kräfte. Wenn wir uns jetzt mal das Beispiel vor Augen führen, Ich habe 4 mm Fügebereich, 2 mm, 2 mm, 2 plus 2 gleich 4, da gibt es einen Wert im DIN-Versuch. Jetzt ist aber in meiner eigentlichen Anwendung, ich habe auch 4 mm, habe aber Blech von 0,6 das Blech und habe dann die andere Seite 3,4. Er gibt auch 4 mm, aber was passiert nun? Der Niet wird in dieser Anwendung überhaupt nicht in keinster Art und Weise die Kräfte des Datenblattes erreichen, weil diese 0,6 mm, die sind wie Messerschneide, ja, also diese 0,6 mm Blech werden den Niet einfach zerschneiden und die Kräfte, die ich dann erziele, sind wesentlich niedriger als im Datenblatt. Wir prüfen für Sie auch die Nieten frei in der Anwendung, in Share und Zug irgendwo, dann kann man auch sehen, wird der Niet der Anwendung eigentlich gerecht. Wann wird ein Niet der Anwendung gerecht? Immer dann, wenn das Bauteil vorm Niet im Wesentlichen kaputt gegangen ist. Und das, ja, kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, bei kritischen Anwendungsfällen gerne bei Bossart anrufen.
Kannst du noch mal kurz zusammenfassen, was sind die ersten 5 Fragen, die du stellst, wenn ich jetzt auf dich zukomme mit einer Niet-Anwendung, dass ich mich vorbereiten kann?
Also klar, ich brauche erstmal die Anwendungsparameter auf dem Papier. Ja, das heißt, also wir gehen jetzt immer mal der Einfachheit halber hier heute von 2 Materialien aus. Ich brauche Fügestärke Material 1, Bohrungsloch, Fügestärke Material 2, Bohrungsloch. Dann brauche ich die Materialbeschaffenheit. Ist es hart, ist es weich irgendwo? Dann brauche ich die Fügerichtung. Füge ich vom harten Material ins weiche oder vom weichen ins harte Material? Das sind sicherlich so gewisse Parameter. Gut, dann könnte man noch sagen, ja klar, Materialbeschaffenheit, wenn man in die Kontaktkorrosion geht. Aber das sind wesentliche Aspekte, die würde ich im nächsten Podcast 2 dann eigentlich mal ein bisschen genauer ausführen wollen. Heute sind wir in der einfachen Auslegung eigentlich.
Matthias, kannst du mal die wesentlichen Vorteile nochmal zusammenfassen?
Also die Vorteile der Blindnie-Technik sind 2 Grundmaterialien unabhängig, welches Grundmaterial es ist, miteinander zu verbinden. Es ist die sehr, sehr einfache Verarbeitung ohne Fachkraft, sondern mit einfachen Handsetzgeräten, die auch kostengünstig sind an der Anschaffung. Das Blindnietsystem arbeitet temperaturunabhängig, also es gibt hier keinen thermischen Verzug beim Verarbeiten der Niete in die Kunststoffe oder in die Bleche, die miteinander verbunden werden. Und generell gilt es, dass dieses System eine sehr hohe Schär- und Zugfestigkeit als Verbindung aufbringt.
Wir haben gelernt, dass die Niettechnik eigentlich schon ziemlich alt ist von der Technologie an sich her. Wie schätzt ihr da die Zukunft ein? Was sind große Trends, irgendwie, wo ihr sagt, okay, das könnte die Technologie nachhaltig beeinflussen?
Grundsätzlich vom Produkt her, die Funktionsweise bleibt bestehen. Es gibt jedoch mehrere Anwendungsgebiete, wo sich einfach eine Niet weiterentwickelt und dahingehend auch weiterentwickelt wird, vom Grundmaterial her oder von der Funktionsweise her. Als Beispiel möchte ich nennen die hybride Bauweise, was im Moment gerade ein großer Trend ist, 2 unterschiedliche Materialien miteinander zu verbinden, um Gewicht einzusparen. Also ich rede hier nicht nur allein von Alu-Alu, sondern hauptsächlich von der Verbindung Kunststoff mit einem Metall, um einfach eine gewisse Steifigkeit, technische Performance zu erreichen und im Gegensatz dazu auch das Gewicht einzusparen. Also es geht hier um Leichtbau und Gewichtsersparnis. Der zweite Trend, den wir im Moment gerade haben und den auch wirklich zielführend verfolgen, ist die elektrische Leitfähigkeit von Nietsystemen. Hier haben wir eine Anwendung gehabt von Sitzen in Flugzeugen, Bussen und anderen Fahrzeugen, wo einfach der Fahrersitz, Passagiersitz, elektrisch leitend gemacht werden muss, um eine Erdung zu garantieren. Und auch hier kommen unsere Nietsysteme zum Einsatz. Der dritte Trend, das ist die Korrosionsbeständigkeit. Die Umwelteinflüsse, kennen wir alle, werden immer aggressiver. Und so müssen auch die Endprodukte immer stabiler gebaut werden, prozesssicherer gebaut werden, dass hier sich keine Korrosion bildet. Deshalb geht es hier eigentlich schon in den Bereich V4A. Also bisher war das immer V2A. Das ist bei einigen Anwendungen nicht mehr ausreichend im Outdoor-Bereich. Deshalb gehen wir hier in den Bereich V4A mit bestimmten Beschichtungen oder sogar schon V5, V6A.
Jetzt bringt ihr beide ja schon ein paar Jahre Erfahrung mit in der Nietechnik und auch in der Anwendungstechnik. Da würde mich nur interessieren, gibt es eine konkrete Anwendung, die euch vielleicht besonders in Erinnerung geblieben ist? Um nicht zu sagen, euer Lieblingsprojekt.
Ja, da gibt es sicherlich viele, aber ich finde, ja, Lieblingsprojekt ist eigentlich immer so, wenn ich so die Kombination aus Nietverarbeitungsgerät und Automatisierung da als Business Developer ausspielen kann. Da gibt es beispielsweise aus dem Agrarbereich Trailer, wo ein Grundrahmen geschweißt worden ist mit mehreren Schweißern. Hier haben wir den Ansatz gewählt, Niettechnik. Der Niet konnte die mechanischen Anforderungen durchaus erfüllen. Und wir vernieten nun diesen ehemaligen Schweißrahmen und zwar über ein automatisiertes Niet-Portal. Das heißt also, wir verfahren mit dem Portal an den ehemaligen Schweißpunkt, bohren dort ein Loch, saugen den Schmutz ab, setzen den Niet und takten vor. Also eine prima wirtschaftliche Lösung, auch wieder mit dem Nieten erzielt. Ja, und da muss man natürlich auch sagen, Schweißfachkräfte werden immer weniger und wurden in der Vergangenheit oftmals immer so Themen angefragt, irgendwo Schrauben ersetzen durch Nieten wegen der Dauerfestigkeit. So sind mehr denn je eigentlich die Themen irgendwo, dass wir Schweißen mit Nieten, mit unseren speziellen Schweißnieten beispielsweise ersetzen in Projekten. Mhm.
Also es gibt ja verschiedene Nietfamilien. Gibt es denn eine, die sich erheblich unterscheidet von den anderen?
Genau, da gibt es noch die sogenannte Magazin-Niet. Die haben wir heute noch gar nicht besprochen. Und die hat richtig Potenzial, um beim Kunden den Automatisierungsgrad zu erhöhen. Aber das behandeln wir vielleicht im nächsten Podcast.
Also Julia, wenn ich heute eins mitgenommen habe, dann, dass ich Niettechnik, Blind-Niettechnik, ganz klar unterschätzt habe. Deshalb nochmal meine konkrete Frage, vielleicht auch an dich, Kai. Wie sieht jetzt eigentlich die optimale Interaktion aus?
Ja, also grundsätzlich, wenn man anfängt zu vernieten, es kann gut gehen und auch nicht gut gehen und oftmals hat man dann Verbauungsprobleme. Ja, und dann sagt man, ach Mann, irgendwo eigentlich hätte ich jetzt gerne den wirtschaftlichen Prozess Nieten eingesetzt, muss vielleicht doch eine Schraube sein. Nein, haben Sie Verbauungsprobleme wie Durchzieher, geringe Schließkopfbildung, Kopfbruch, Materialbruch, lose Bauteile und oder Korrosion. Wir helfen gern, wir möchten gern Ihr Entwicklungspartner sein und steigen gern in Ihr Thema ein, je eher, je besser.
Das haben wir schon ein paar Mal gehört, Julia, oder?
Ja.
Umso früher, umso besser eigentlich. Was nimmst du heute mit?
Ich nehme mit, dass einfach die Niete, die ist schwer zu beschreiben, wie sie ausschaut und wie sie funktioniert, aber im Allgemeinen, ich habe es ja in der Ausbildung auch schon gemacht und durfte auch schon Blindnieten versetzen. Es ist einfach, es müssen keine Fachkräfte machen. Man kann es einfach mit der Handsetzmaschine machen oder man kann es automatisiert machen. Es macht eigentlich relativ viel Spaß. Ich habe es in der Ausbildung auch gemacht und ich fand es eigentlich ganz cool. Und ja, also vielseitig einsetzbar und genau.
Also schnell, wirtschaftlich. Aber komplex in der Auslegung, aber einfach in der Verarbeitung. Korrekt?
Richtig.
Genau.
Super. Dann vielen herzlichen Dank euch. Dankeschön, es war sehr informativ.
Ja.
Ich freue mich schon auf unsere nächste Folge und wenn wir dann tiefer in das Thema einsteigen. Danke.
Ja,
Dankeschön.
Wir auch.
Dankeschön.
Ciao.
Wissen, was verbindet? Der Bossart Expert Talk.